So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Das letzte Mal habe ich gesagt, ich bin in Magdeburg und jetzt haben wir hier die zweite Podcast-Folge im Studio. Das Besondere ist aber, ich habe einen Gast dabei, die Lina Marie, und wir werden heute mal über das Marketing, über die Firma Stredo sprechen und auch, was sich so getan hat.
Herzlich willkommen zum Podcast Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Und wir müssen ja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, sagen, wir haben schon mal eine Podcast-Folge kurz gemacht. Da waren wir beide nicht ganz zufrieden mit und haben gesagt, nee, das können wir besser. Hier sind wir wieder. Und als erstes einmal, ich kenne dich schon seit ein paar Jahren. Wer bist du denn? Weil die Magdeburger werden dich wahrscheinlich schon kennen vom Namen her.
Ja, sehr wahrscheinlich. Also ich bin Lina Marie, ich bin Unternehmerin, ich komme gebürtig aus Magdeburg, bin auch mittlerweile wieder hergezogen. Ich habe ein paar Jahre in der Schweiz gewohnt und ich bin Unternehmerin mit Leib und Seele. Es gibt für mich nichts anderes und Projekte zu entwickeln, Unternehmen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, das wohnt mir total inne und das treibt mich total an.
Ja, kenne ich. Da würde mich noch mal ganz andere Frage nebenbei. Ich habe vor ein paar Wochen jemanden gehört im Podcast und der hat gesagt, ey, die Unternehmer, die haben irgendwie einen Sprung in der Schüssel, weil die ja letztendlich gar nicht aufhören können, irgendwie weiterzumachen, das nächste Ding. Und ich finde das bei mir manchmal ein Geschenk und denke aber auch manchmal, du hast echt einen Knall. Geht dir das da ein bisschen ähnlich?
Also natürlich. Ich glaube, das ist auch so, das gehört einfach zu unserer Identität. Ohne das geht's nicht. Und nicht nur, man kann eben nicht aufhören, aber es gibt ja für uns auch nicht diese Grenze, so von wegen, das ist Arbeit und das ist Freizeit. Es ist eben sozusagen, es kommt ja alles ineinander. Also auch wenn wir, das geht ja sicherlich genauso, auch wenn man im Urlaub ist, du denkst ja trotzdem die ganze Zeit an Dinge, die du irgendwie verbessern kannst, an Geschäftsideen, das, was du da gerade siehst, inwieweit du das auf dein Business übertragen kannst. Also du bist ja permanent in diesem Denken drin, aber letztendlich, das macht uns eben auch aus. Und ich glaube, das ist letztendlich auch der Grund, warum wir eben auch so erfolgreich sind mit den Dingen, die wir machen.
Ja, weil man nicht einfach sagt, so, jetzt habe ich irgendwie was geschafft und jetzt ist fertig, sondern dass man immer am Ball bleiben muss. Ja.
Und der Grund, warum wir den Podcast nochmal machen, war, dass wir, das ist ja auch so typisch wir, also auch wenn ich so an dich denke und auch an mich, wir kennen ja auch manchmal einfach so gar keine Pause. Und als wir den Podcast das letzte Mal gemacht haben, waren wir beide auch einfach total fertig und wir sahen auch total fertig aus. Wir hätten es in keiner Weise ausstrahlen können. Und das definiert uns eben auch irgendwie mit. Ja, wir ziehen eben durch, egal was ist, und wir stehen eben einfach da und ziehen halt.
Ja, das stimmt. Bigel hat seine Vor- und Nachteile, aber macht ja auch Spaß, sonst würde ich das nicht machen.
Ja.
Wenn du dich jetzt in ein paar Sätzen vorstellen müsstest, ne, also unsere Reise hat ja untypischer angefangen, und deswegen ist mir der Podcast an sich auch so wichtig. Ich bin ja irgendwann war in Norwegen unterwegs und dann bin ich nach Magdeburg gekommen. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Die hatte ein Studio. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Weil gefühlt hat uns die Keplerstraße gehört. Das ist falsch, aber da war mein Coworking Space, da war die Wohnung, da war das Studio meiner Frau. Was ist dann passiert?
Für die ganzen Zuhörer, die ja vielleicht schon dich kennen oder eben auch nur mich kennen, aber noch nicht die gemeinsame Story dahinter. So meine Reise, würde ich mal sagen, hat eigentlich damit begonnen, dass ich 2015 zurück nach Magdeburg gezogen bin. Und ich habe 5 Jahre in der Schweiz gewohnt und hatte da mit Studium und Arbeit mir was Tolles aufgebaut. Dann bin ich zurück nach Magdeburg gekommen und habe natürlich auch versucht, so das, was ich dort gemacht habe, auch irgendwie weiterzumachen. Und so körperliche Betätigung, also Fitness, Sport, irgendwie so diese Aktivitäten, das hat eben schon immer so zu meiner Identität gehört. Und als ich dann nach Magdeburg gezogen bin, habe ich eben einen Ort gesucht, wo ich Sport machen kann, wo ich eine tolle Community finde. Weil das hatte ich, als ich in Zürich gewohnt habe, nämlich direkt bei mir, wo ich gewohnt habe. Und 2015 war es eben so, Magdeburg war da noch nicht ganz so entwickelt. Das muss man einfach sagen. Das ist sozusagen heute was ganz, ganz anderes. Und der einzige Ort, der mir ins Auge gefallen ist, den ich wirklich super sympathisch fand, das war damals das Well in Time. Und das war das Studio deiner Frau.
Ja.
Es gab Yoga, es gab Pilates, es gab ein kleines Café unten drin. Also es war einfach für damalige Verhältnisse unglaublich hip für Magdeburg. Auch wenn dieses Wort, wahrscheinlich denken die Leute, ich bin jetzt irgendwie 50, weil ich hip sage. Aber es war halt damals einfach ein besonderer Ort für Magdeburg.
Ja.
So, und dann bin ich da jahrelang mehrmals die Woche auch hingegangen, war selber Kundin. Und als ich dann selbst auch Yoga unterrichtet habe, hat mich natürlich deine Frau damals auch angesprochen, ob ich nicht mal Kurse vertreten kann. Das war ja für mich eher so eine nebenberufliche Sache. War auch damals schon in einer Leitungsposition und habe das ja eher so just for fun gemacht, nachmittags, abends, Wochenende, weil es gab ja damals auch keine anderen Verpflichtungen.
Hattest du einen eigenen Instagram-Kanal?
Genau, und der lief ja auch total gut. Es hat mir auch total Spaß gemacht. Also dieses Social-Media-Thema, das hat mich damals eben auch dadurch schon so begleitet. Und auch so dieser Community-Aufbau. Und der springende Punkt war dann eigentlich, als Annika, deine Frau, dann 2019 zu mir meinte, du Lina, ich werde mein Studio aufgeben. Und das war für mich so, also für mich ist es auch so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil letztendlich dieses Studio hat mich schon so ewig begleitet. Und letztendlich ab dem Zeitpunkt, wo sie das ausgesprochen hat und mir es auch im Vertrauen gesagt hat, ging es eigentlich relativ schnell.
Ja.
Weil ruckzuck hatten wir es dann übernommen.
Genau, da wir haben ja gerade vorhin über dieses Unternehmerding gesprochen. Das war genau das, dass wir, ich dann mit Annika eine Zeit zusammen war und wir uns umgesetzt haben und gesagt haben, was wollen wir von Leben? Und ein Punkt, den sie gesagt hat, ist, ich will ein Haus am Meer. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das möchtest, können wir aber nicht hier bleiben. Und ich habe ja parallel dann meinen kleinen Coworking Space an jemand weitergegeben, den gibt's auch immer noch. Freue ich mich sehr drüber. Und dann hat sie das mit dem Studio angefangen und dann ging das doch alles sehr schnell. Jetzt hatten wir das Haus am Meer, jetzt sitzen wir wieder hier. Und genau, und da haben wir halt angefangen, dass ich dann irgendwann wir uns kennengelernt haben, ich ein paar Fotos gemacht habe. Zu Corona habe ich auch noch ein paar Kurse für dich abgefilmt.
Dann genau, die Online-Kurse, das war so gleich, das war damals ein mega cooles Projekt, weil es war ja der Lockdown und wir sind wirklich mega schnell mit diesen Online-Kursen gestartet. Also wir haben ja wirklich gefühlt, irgendwie eine Woche später oder sowas, waren wir ja schon parat mit unseren Online-Kursen. Und das war damals schon so total das Erfolgserlebnis, dass wir nicht nur diese Kurse streamen konnten, das ging noch schneller, das haben wir wirklich gleich am Folgetag dann gemacht, aber dass wir dann auch so ein Teaser dafür hatten, das wirklich so professionell angekündigt hatten, das war schon echt, das hat mich echt stolz gemacht damals.
Hat auch Spaß gemacht und wo ich ja den Respekt hatte, das war für mich eher dieser passive Part, dass man sich diese ganzen Session, den Yoga, Sportflow, dass du da sitzen musst, du machst ja körperlich gar nichts aktiv und wenn du dann aber die erste 20-Minuten-Session hast und die nächste und probierst kein Geräusch zu machen, aber vor allen Dingen du und ich glaube ja Coretta war auch noch da, hatten wir Mike und also es waren ein paar Leute da und dann war ich so, jetzt mach mal 3 Kurse hintereinander weg und sehe fresh aus und hab Energie, das war schon also so, ich sag mal es professionell da, Sportkurse eindrehen vor der Kamera, das ist krass. Das war heftig.
Das ist ja dann eh immer das Witzige, wenn man irgendwie Kursleiter ist oder Trainer für irgendwas und man hat ja ganz oft diese, dass man Übungen vormacht und währenddessen erzählt, aber das ist eben so eine Übungssache. Man hat ja währenddessen trotzdem eine ruhige Stimme, auch wenn man sich anstrengt. Das ist aber Übungssache. Aber für dich als Kameramann genauso. Du musst ja aufpassen, dass du dahinter nicht einpennst. So.
Ja, ja, so, oh, leuchtet es rot? Ist Rekord da? Ist, na genau. Ja, und dann so, ich muss mal gucken, wo wir, weil das ist auch tatsächlich einmal ausgefallen, weiß ich noch, irgendwas hat da nicht geklappt. Und dann waren das aber nur irgendwie, ich glaube, 1-2 Minuten oder so, aber genau, wenn man dann auf Rekord drückt und dann weggeht und dann merkst du danach, ja, das geht natürlich nicht, genau. Ich würde gleich nochmal auf die Weiterentwicklung kommen. Jetzt würde ich es aber mal spannend finden, das jetzige Unternehmen Strelo. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da ungefähr so?
Ja, also für die ganzen Zuhörer, das muss ich nochmal ein bisschen erklären, aber wir haben jetzt über dieses Kursstudio Well in Time gesprochen. Letztendlich ist es so, dass wir sind als Strelo-Gruppe, als Unternehmensgruppe sind wir ein Familienunternehmen. Das haben meine Eltern haben das vor knapp 35 Jahren gegründet. Das ist so diese typische Story sozusagen aus der Garage heraus, sich selbstständig gemacht. Genauso war es eben auch mit meinem Vater damals. Und das Ganze ist dann über die Jahre gewachsen. Letztendlich, wir kommen aus einem sehr, sehr konservativen Markt im Gesundheitswesen, so dem Hilfsmittelmarkt. Und das ist eben dann auch etwas, was über die Jahre entwickelt wurde. Also nagelt mich nicht fest, 1989 ging die ganze Reise los. Es war noch vor meiner Geburt. Und es wurde dann eben auch stetig weiterentwickelt und ist natürlich auch stetig gewachsen. So, und ich bin 2015 richtig fest ins Unternehmen mit eingestiegen. Und so Anfang, Mitte der 2000er war es dann aber so, dass sich die Firmenpolitik oder die Wachstumsstrategie ein bisschen geändert hatte, weil wir dann zu dem Zeitpunkt durch Firmenzukäufer gewachsen sind. Also der Anfang war komplett organisch, aber ab einem gewissen Punkt gab es dann eben diese Firmenzukäufe. Und das war dann auch ein Zeitpunkt, wo das Wachstum einfach sehr, sehr stark vorangetrieben wurde.
Ja.
Genau, bis zu jetzt, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir 4 operative Firmen haben, es sind eben auch alle im Gesundheitswesen tätig. Wir sind über alle Firmen hinweg, sind wir knapp 1000 Mitarbeiter. Und das, worum ich mich kümmere im Tagesgeschäft, ist eben der Therapiebereich, der Sport-Fitness-Bereich. Ja, das sind meine Themen.
Und die sehen ja auch echt geil aus, ne? Also die, also das alte Studio, was ihr jetzt umgekrempelt habt und noch mehr Sachen habt, und da war noch ein hier, wie hieß das? Das kleine Lokal, ja, was dann auch noch rausgegangen ist, wo ihr jetzt auch noch einen sehr coolen Trainingsbereich habt und der, boah, ich kriege jetzt gerade die ganzen Wörter nicht zusammen, auch der neue Bereich jetzt bei euch, ich sag mal, in der Zentrale, wo ihr gerade, wenn Arbeitsunfälle sind, da auch nochmal ein super Therapieangebot habt, ist ja auch jetzt neu alles nochmal aufgesetzt. Da haben wir, durfte ich auch Fotos, Videos machen, sieht mega aus. Genau, und wie wichtig ist denn für euch in diesem ganzen Zusammenhang an sich Marketing an sich?
Ja.
Weil, und da möchte ich nochmal nur mit einem Satz aus, und weil ich finde, das Spannende oder das Problem ist, das ist ja immer mein Kampf, den ich gefühlt mit den Unternehmen kämpfe, wenn ich mit denen arbeite. Das, was du machst mit den Mitarbeitern vor Ort, ob du den Obstkorb hast oder nicht oder was auch immer, Benefits, geht man gut mit den Leuten um oder ist da noch irgendwo Potenzial oder, und mit dem, was man kommuniziert, da sind ja zwei Welten, wo man natürlich immer denkt, das, was man zeigt, ist das, nein, das sind ja zwei komplette Welten. Also wie wichtig ist da Marketing für euch und wie einfach ist denn das so zu transportieren, wer ihr seid, was ihr macht?
Ja, also Marketing ist natürlich essentiell für alles. Marketing hat natürlich, wenn man über Marketing heutzutage spricht, denken ja auch viele sozusagen an Social Media Marketing, aber Marketing ist ja letztendlich extrem breit gefächert. Also was man zum Marketing zählt, das ist ja total individuell, also sozusagen, wenn man eine Firma betrachtet. Und bei uns war das so, dass wir, also über die Regionalität, die wir haben und auch die Größe, waren wir natürlich immer sichtbar. Also zu sagen, das Unternehmen Strelo, das ist immer schon sichtbar gewesen. Das hat sozusagen, heutzutage sagt man ja Branding und das ganze Thema Sichtbarkeit. Das war natürlich jetzt nie so unter diesen Begriffen irgendwie geplant, aber durch dieses Wachstum, durch die Größe und auch die Netzwerkarbeit, die letztendlich mein Vater auch eingebracht hat, ist natürlich eine extrem starke Marke draus geworden. Also ich würde mal sagen, das Branding sitzt.
Ja, aber ihr habt ja trotzdem auch gestern wieder, ich war beim Einkaufen, bei euch sind ja auch alle Wagen foliert, die sehen auch alle gut aus,
ja.
Die Leute haben auch die Jacke, wo das draufsteht, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dieser Punkt auch nochmal, dass ihr ja trotzdem auch das überall nochmal draufstehen habt, ja. Ist ja schon, wird ja nicht unanstrengend sein, da immer zu gucken, dass alles gebrandet ist, oder?
Ja, das stimmt, also letztendlich Sichtbarkeit war ja auch schon, bevor es so diesen ganzen Branding-Trend gab oder gibt, war ja Sichtbarkeit immer schon ein Thema von Unternehmen. Letztendlich, wenn du sichtbar bist, dann wirst du ganz anders wahrgenommen. Du hast gerade, wenn wir später auch nochmal auf das Thema Recruiting kommen, sozusagen, wenn du sichtbar bist oder bis du sichtbar bist, brauchen die Leute ja auch gewisse Verknüpfungspunkte mit dir. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie, aber es ist ja auch irgendwie wissenschaftlich bewiesen, dass man zum Beispiel, um eine Kaufentscheidung zu tätigen, so und so viel Berührungspunkte mit etwas braucht, bis man dann diese Kaufentscheidung tätigt. Und letztendlich, bei uns war eben immer die Strategie, wir haben einfach alles über drauf geschrieben. Wir haben eine sehr, sehr große Autoflotte, steht überall, also ist überall ein Logo und ein Name drauf. Wir haben diverse Verkaufsfilialen, steht überall drauf. Also man kommt sozusagen an uns nicht vorbei. So, das war eben auch immer das Ziel. Und was ich dazu aber sagen wollte, das wurde automatisch immer gemacht. Das war sozusagen das Marketing, was betrieben wurde. Trotzdem hatten weitere Marketingmaßnahmen gar nicht mal so eine relevante Rolle. Also zum Beispiel, wir haben sehr, sehr spät angefangen, unsere Webseiten zu entwickeln. Auch heutzutage sind die Webseiten jetzt nicht ganz auf dem Stand, wie es vielleicht andere Unternehmen haben, weil das war irgendwie bei uns nie so ein Thema, auch dieses ganze Thema Online-Marketing. Es hat extrem lange gedauert, bis da irgendwie dieser Knoten geplatzt ist, dass es eben doch relevant sein könnte. Ich für mich hatte da immer einen anderen Ansatz. Also ich bin ja, bevor ich auch ins Unternehmen eingetreten bin, hatte ich auch immer schon einen Instagram-Kanal. Ich habe da das ganze Thema Yoga transportiert, habe auch darüber meine Kunden gewonnen. Das war letztendlich alles sehr regional bezogen, aber ich habe nichts anderes gemacht, als über Instagram eben das zu bewerben und hatte immer volle Kurse, Workshops, und das fand ich halt immer, hat immer super funktioniert. Durch das Wellentime zum Beispiel sind wir auch wieder, oder waren wir auch, sag ich mal, gezwungen, da weiterzumachen, weil es gab schon einen bestehenden Instagram-Account, der hat sehr gut funktioniert. Neukundenakquise, aber auch Bestandskunden waren auf diesem Kanal, und wir haben es auch immer geschafft, kurzfristige Aktionen, kurzfristige Events über Instagram zu bewerben. Auch Webseite natürlich hat auch immer eine Rolle gespielt. Auch Flyer spielen nach wie vor immer eine Rolle. Also, dass man wirklich Printmedien hat. Aber so dieses Thema Social Media, das hat mir immer schon gefallen, auch wenn ich da jetzt nie ein Experte war. Und so haben wir eben das Ganze auch weitergesponnen. Und mittlerweile habe ich gefühlt eine ganz andere Meinung zu Marketing als eben noch vor 10 Jahren, weil es mittlerweile gerade durch den Online-Bereich auch einfach viel, viel wichtiger, viel relevanter geworden ist. So, und mittlerweile einfach so diese Multi-Channel-Strategie sozusagen, dass man eben offline und online zu finden ist auf allen möglichen Plattformen, finde ich, ist das A und O, weil auch wenn man einen guten Zulauf an Kunden hat, an Neukunden, ist es eben trotzdem immer, ja, man ein gewisses Hoffen, dass es einfach weiterhin so funktioniert, wenn man sozusagen nur auf Mund-zu-Mund-Propaganda setzt. Aber mittlerweile einfach alle Plattformen irgendwie zu bedienen, das macht mich sehr zufrieden und es gibt einem auch irgendwie eine Sicherheit und vor allem da auch diese Sichtbarkeit, man kriegt super viel Feedback, hey Mensch, ich habe euch gesehen, eure Anzeige ist mir aufgefallen oder auch die Buchung darüber, also das finde ich, da bin ich sehr zufrieden, dass wir mittlerweile auf diese Art und Weise arbeiten.
Ja, das macht ja auch gut. Das ist ja auch wesentlich anstrengender in einem großen Unternehmen als in einem kleinen. Weil wenn du dann im Kleinen bist, dann kannst du dich mit deinem alleine hinsetzen, mit deinem Team, mit ein paar Leuten und sagen, hey, was machen wir, was wollen wir nächste Woche machen? Nee, hier, wir haben noch was, super, los geht's. Posten wir noch an deinem Kanal? Ja, nein, vielleicht. Und wenn du dann aber viele Leute hast, viele Unternehmen, also was ihr schon an Themen habt, ne, wenn wir jetzt nur das Well-in-Time nehmen, da habt ihr schon die Therapie und den Sportbereich und den Kursbereich und da den einen Babykurs und für junge Leute und für, ich habe Rückenkurse, habt ihr bestimmt so, ne? Und dann, das ist jetzt nur ein kleiner Teil aus dem Unternehmen, das ist dann ja nochmal viel schwieriger, das finde ich, löst ihr gut. Und was du gerade meintest, die Kontaktpunkte, man hat früher immer so gesagt, es sind 7 Kontaktpunkte, dann hat man eine Zeit gesagt, 11 ist so die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, aber was ich immer noch nach wie vor glaube, was unterschätzt ist, dass es ja auch dauert. Das ist ja wie auch bei wie bei Freunden oder wenn wir jetzt unsere Beziehung nehmen, über wie viele Jahre ist das, wo haben wir immer wieder Touchpoints, wo hat man gesprochen, so, und das ist ja ein ganz anderer Vertrauensaufbau, das hat dann eure Marke ja genauso gemacht, das ist jetzt was anderes, wie wir sind jetzt hier neu in der Stadt und sagen, hey, und schalten jetzt bald die ersten Anzeigen und die meisten, viele Leute werden das sehen und sagen, habe ich noch nie gehört. Und dann passiert wahrscheinlich gar nichts. Und wenn man das aber immer wieder macht und Social Media und was zeigt, ne, das ist, glaube ich, unterschätzt. Und alle alten Kunden, die ich hier angerufen habe, ich habe einen Reel gemacht, das haben 3.000-4.000 Leute gesehen. Ist okay, ist jetzt auch nicht der Kracher, bin auch kein Influencer, gar nicht. Und alle wussten das schon, das haben die gesehen. Von der einen Firma, die hat uns direkt angerufen, ja, Christoph ist wieder da, wir wollen ja, Fotos cool machen, beauftragt denen, los geht's. So, wo ich sage, okay, wow, das war LinkedIn.
Ja.
Ne, verschiedene Kanäle, also ich glaube, das ist unterschätzt, dieser Vertrauensaufbau auf lange Zeit.
Ja, also genau, gerade dieses Langfristige, dass es eben jetzt nicht irgendein Pop-up ist, nicht irgendein, sag ich mal, irgendein Projekt, was einfach so aus dem Boden gestampft wird und dann aber in einem Jahr nicht mehr vorhanden ist. Gerade diese Langfristigkeit, das ist, glaube ich, generell das, was ja auch Unternehmer immer wieder predigen. Mhm. Du kannst sozusagen mit dem, was du machst, natürlich, du kannst total beschissene Jahre haben, auch gerade so die Anfangsjahre kann halt auch sein, dass du da wirklich extrem viel investierst, Zeit, Geld, was auch immer. Aber wenn du eben dranbleibst und ein Geschäftsmodell hast, was irgendwie trotzdem natürlich auf Erfolg getrimmt ist und aber dranbleibst, auch wenn du mal ein schlechtes Jahr hast, das ist ja das, was dich über die Jahre dann eben auch erfolgreich macht. Weil wenn du immer wieder mit einer neuen Idee anfängst, nur weil das andere gerade mal kurz nicht funktioniert hast, dann bist du immer wieder in diesem Strudel drin, dass du niemals an diesen Punkt kommst, wo sich mal diese Langfristigkeit bewährt hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich weiß nicht, ob du viele Unternehmen kennst, die von heute auf morgen berühmt und reich geworden sind. Ich kenne jetzt mittlerweile viele verschiedene Bereiche, auch dieses klassische Digitalagentur und Copywriter und LinkedIn und dass ich alle Leute, die ich da kenne, die haben wirklich hart an ihren Skills gearbeitet, haben auch viel gute und auch viele schlechte Erfahrungen und haben gefühlt immer einen auf den Deckel gekriegt, um dann halt zu wachsen. Also ich kenne da nicht dieses, ich bin Unternehmer, habe ein geiles Geschäftsmodell und dann läuft das, weil so viele Fallstricke überall liegen.
Ja, also kann ich auch nicht bestätigen, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, da ist jetzt gerade irgendjemand über Nacht berühmt geworden, aber was ja dann wiederum nicht gesehen wird, nur weil diese Person auf einmal sichtbar ist, heißt ja nicht, dass zum Beispiel in den letzten 10 Jahren nichts passiert ist, sondern diese Person hat ja auch darauf hingearbeitet und also das kann uns keiner erzählen, dass das irgendwie real ist.
Ja, gibt's ja diese Anekdote von dem Musiker, wo man sagt, ey, hast du ein Glück, du bist jetzt über Nacht berühmt geworden, hast du ein Schwein, und dann sagt er, hast du recht.
Mit dem einen Hit, genau.
Ja, mit dem einen sagt er, hast du recht, und dafür habe ich 10 Jahre jeden Tag so, und beim Unternehmen ist es ja letztendlich dieser Schwellenwert, wann man dann plötzlich als erfolgreich wahrgenommen wird, ist natürlich nochmal was anderes, ne?
Ja.
Wenn man so die Medien verfolgt, gibt es ja ein super spannendes Fachwort, was immer fällt. Da heißt es ja Fachkräfte, es gibt keine guten Leute, man findet sowieso keine mehr und sowas. Und ihr habt jetzt aber nicht das typische große Fachkräfteproblem in dem Sinne. Woran liegt das?
Zum einen oder als allererstes würde ich auf jeden Fall sagen, an der Einstellung, weil man findet ganz, ganz viele tolle Leute. Also das, ich weiß ja sozusagen, das ist ja ein omnipräsentes Thema und ganz viele Leute stürzen sich ja auch genau darauf, um dann sozusagen im Headhunting oder was auch immer, sich dann eine neue Nische aufzumachen. Aber ich glaube, die Grundeinstellung ist sozusagen ganz, ganz wichtig dafür. Man findet immer ganz, ganz tolle Leute. Es kommt eben nur darauf an, wie man diese Leute anspricht oder wo man diese Leute findet. Also es gibt eben viele Wege für nach Rom, aber allein schon, wenn man so diese Einstellung hat, die Welt ist nicht mehr wie sie mal war oder die nachwachsenden Generationen sozusagen, die taugen nichts mehr. Das sind einfach Einstellungen, wenn man so über Leute denkt, dann ist klar, dass man keine Leute findet. Letztendlich.
Aber hat sich die Energie verändert? Also ich sage jetzt mal, vor den Leuten, von denen ich das zum Teil höre, dann fragst du die, okay, was hast du denn gemacht, um Leute zu gewinnen? Und die sagen, ja, wir haben hier halt eine Zeitungsannonce geschaltet, so ich übertreibe jetzt mal, oder wir haben auch noch einmal auf Indeed was gepackt, oder wir haben das auf der Homepage und so, wie viele kommen da drauf? Keiner. Also das ist, müsst ihr trotzdem mehr Energie in das Thema Recruiting an sich omnipräsent packen?
Ich würde mal sagen, es ist einfach eine andere Energie. Also wir haben ja auch ganz, ganz viele Learnings in der Zeit gehabt. Das heißt, wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben auch Erfahrungen gemacht, wo sozusagen keine Bewerbungen kamen oder schlechte Bewerbungen oder was auch immer. Aber da muss ich auch jetzt rückwirkend sagen, da waren wir auch einfach selber schuld. Und ich finde, das betrifft jetzt mittlerweile alle, wenn Leute sagen, sie kriegen keine Bewerbungen, sie finden keine Leute, es dauert unglaublich lange. Man muss natürlich immer ein bisschen unterscheiden, was es auch für Stellen sind. Manche Stellen sind natürlich so speziell, so nischig, brauchen so eine extreme Ausbildung, dass es wahrscheinlich auch einfach länger dauert. Okay, aber wenn Leute oder Unternehmen generell sagen, sie finden keine Leute, dann liegt es an ihnen selber. So, das ist, das war auch unsere Erfahrung über die Jahre. Letztendlich, die Sichtbarkeit spielt natürlich eine extrem große Rolle. Also das ist auch das, was wir bei uns merken, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum wir in dem Bereich kein Problem haben, weil wir auch Initiativbewerbung oder wir haben eben generell Stellen ausgeschrieben, permanent, aber wir sind eben auch vor allem hier in der Region extrem sichtbar. Leute bewerben sich und sagen, Mensch, meine Oma war mal bei euch sozusagen Klientin oder ihr habt meine Oma damals versorgt oder gepflegt oder es gibt halt irgendwie Verknüpfungspunkte, was weiß ich. Ich war früher mal bei euch in der Physiotherapie und mir hat total gut gefallen und irgendwie 3 Jahre später dachte ich mir, naja, warum soll ich mich nicht einmal bewerben? Also da gibt's so ganz, ganz viele Berührungspunkte, die natürlich durch Sichtbarkeit hergestellt werden. Trotzdem ist es so, wir schreiben auch über die gängigen Portale aus, übers Arbeitsamt, alles Indeed, LinkedIn teilweise auch, wobei LinkedIn eigentlich eher weniger. Eher wenn wir so ein paar wirklich so Stellen ausschreiben, die eine Akademisierung oder sowas brauchen, dafür ist LinkedIn auch ganz gut geeignet. Also wir benutzen alle gängigen Portale, wie alle anderen auch. Mittlerweile nutzen wir halt auch Social Media. So, das ist so, war so mein Learning. Wir haben damit letztes Jahr angefangen und mittlerweile denke ich mir so, wie dumm waren wir, dass wir es erst letztes Jahr angefangen haben, weil es einfach so eine krasse Wirkung hatte. Also wir haben so viele, so gute Bewerbungen bekommen, wie schon lange nicht mehr. Und lag natürlich auch daran, ich habe das ganze Thema nie verstanden. So, und wenn man so wie die ganze Zeit in seinem Tagesgeschäft drinne ist und auch gefühlt ja vor Arbeit nicht aus den Augen gucken kann, dann hat man eben auch keinen Kopf, sich darum zu kümmern. Und das war bei mir, der Knoten ist eben auch erst geplatzt, als dann wirklich jemand mich ein bisschen aufgeklärt hat und mir das auch erklärt hat und mir auch einmal die Arbeit abgenommen hat, dass es sozusagen nicht alles bei uns liegt. Und seitdem läuft das mega. Deswegen auch da, dass wir es vorher noch nicht gemacht haben, total dumm. Aber ist halt so. Jetzt machen wir es und jetzt sind wir extrem zufrieden.
Und das sehe ich ja ganz viel. Das ist ja immer das Problem. Du hast ja als Unternehmerin prasselt das Tagesgeschäft auf dich ein. Leute werden krank, neue Stellen, ihr habt ein neues Geschäft, ihr müsst euch irgendwas kümmern, es funktioniert irgendwas nicht, es ändert sich was, Gesetze, Geld. Es gibt ja so viele Faktoren, wo du sagst, so, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, haben wir ein Problem oder die Leute sind unhappy. Und Social Media ist ja nicht das, da liegt ja nicht das Handy und sagt, hier, jetzt musst du was machen, ist ja das Gegenteil, nobody cares. Und wenn du dann aber anfängst, dich zu zeigen, weil ich meine, guck dich mal überall um, alle Leute haben Handy in der Hand, die sehen das, das ist nämlich krass, aber es ist ja nichts, was danach schreit. Also was sagt hier, mach jetzt was, sonst passiert was, sonst... Ja, und ich glaube, das ist so das Problem, was ich bei ganz vielen Unternehmen sehe. die haben nicht die Kapazitäten. Und deswegen wäre auch nochmal deine Meinung dazu spannend. Ich glaube auch, dass immer noch erstaunlich viele das nicht verstanden haben. Also ich habe, bin jetzt neu in der Stadt, mache Akquise, habe gestern mit dem spannenden Ingenieursbüro telefoniert und da hat er mir nur gesagt, ja, es gibt hier schon, es gibt keine guten Leute mehr, die wir für uns gewinnen können, weil die sind ja alle woanders und die anderen zahlen auch nicht schlecht. Obwohl ich dachte, ich weiß, was du meinst, aber du hast es nicht verstanden, weil da wird jetzt gedacht, du machst jetzt ein Video, ein Foto, eine Anzeige, packst das raus und sagst, hier bewerb dich und dann liegen da 30 Bewerbungen und du pickst dir die beste raus. Und so ist es ja nicht.
Nee, das Witzige ist, die Leute interessieren sich ja einen Scheiß für dich. Also das sozusagen, du hast so das Gefühl, du machst so einen Post und die ganze Welt sozusagen hat darauf gewartet. Aber so ist es ja nicht.
Du musst immer wieder. Das ist so, als ob du jetzt sagst, jetzt habe ich meinem einen Kumpel eine WhatsApp geschrieben. Mhm. Warum ist das noch nicht mein bester Freund? Ja, so funktioniert das Leben nicht. Da musst du dranbleiben. Und bei diesem Ingenieursbüro, ich habe den nochmal in 2-3 Sätzen probiert zu sagen, okay, aber es gibt ja genug Gründe, wo ein Ingenieur, der verliebt sich in eine Magdeburgerin, zieht her. Oder der sagt in einer anderen Firma, die Firma ist an sich geil, aber ich will einfach mal, ich mache das seit 20 Jahren, ich will jetzt hier, dann hast du plötzlich immer mit 20 Jahren Erfahrung oder so, der sagt, ich will einen Tapetenwechsel oder mein Chef ist da doch blöd oder ich krieg woanders was anderes oder ich habe jetzt immer nur Einfamilienhäuser gebaut, ich will, und genau das sehe ich bei jetzt einer Elektrikerfirma, für die wir arbeiten, hat schon gedauert. Jetzt gibt's mittlerweile so ein paar dieser Bewerbungen von wirklich guten Leuten, die sagen, ich habe jetzt erst gesehen, was ihr macht, ich hatte euch gar nicht auf dem Schirm, ist voll cool, ihr seht nett aus, Baustelle genau das Gleiche, super schwer Leute zu finden, dann sagen die Leute auch, es war die andere Firma, ich habe nichts zu meckern, ich wollte geilere, größere Projekte haben. So geht aber natürlich auch nur, wenn du auch eine Firma bist, die irgendwie was zu bieten hat. In einem Aspekt, wo du sagst, wir zahlen besonders gut oder wir haben ein besonders cooles Team oder groß kann gut sein oder Kleinfamilie kann auch gut sein oder, ne? Also es gibt ja so...
Das stimmt, aber ich finde zum Beispiel auch, wenn du sozusagen jetzt irgendwie zwei komplett vergleichbare, identische Unternehmen hast, die nur andere Namen tragen,
ja.
Du brauchst ja gar nicht mal irgendwie was dich besser macht als die anderen, aber wenn du einfach zeigst, was du machst und damit ja auch Einblick in dein Unternehmen gibst, in deine Teams, in deine Dynamik, in die Ansprache der Mitarbeiter, in die Kommunikation, in die auch also auch Sprache, Ansprache mit Kundenprojekte, auch was du für Projekte bekommst, ist ja, oder sozusagen auch was du für Kunden hast, ist ja letztendlich auch ein Spiegelbild davon, wie dein Geschäftsmodell läuft. Und wenn du einfach da dieses Vertrauen schaffst, dass Leute reingucken können, also als wenn du ein Schaufenster hast, wo die Leute reingucken können, hast du, auch wenn du komplett identisch bist mit dem anderen Unternehmen, diesen Vorteil, dass die Leute einfach dich nahbar finden, dich greifbar finden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich bei dir bewerben, anstatt bei dem anderen sozusagen, wo man gar nicht sieht, ist halt extrem groß.
Genau, und da ist ja der Punkt, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmen sind identisch. Unterschied ist, Unternehmen A kenne ich. Unternehmen B kenne ich nicht. Warum? Die zeigen nichts. Und selbst wenn das Unternehmen jetzt richtig geile Social Media macht oder wo du sagst, naja, ist nicht besonders gut, aber ich verfolge das und gucke das mal mit. Und das ist genau dieser unterschätzte Punkt. Wen kenne ich mehr? Wo habe ich mehr ein Favorit zu arbeiten, weil ich mitbekommen habe, so ist die Chefin drauf, diese Projekte haben die gerade gemacht, so wird da gearbeitet, den Kaffee trinken die da, so sieht der Meetingraum aus. Ich kenne den Effekt selber, wenn ich meinen alten Imagefilm meiner Firma gesehen habe, da zu Besuch bin, dann so, ach, die Person, warte, das war der Produktionsleiter, habe ich gesehen. Und dann war ich innerlich irgendwie trotzdem stolz wie Bolle. Also, das weiß ich. Ich habe nämlich jetzt verstanden, wie eure Bleche hier gebogen werden, weil ich habe das Video gesehen. So. Also solche Sachen und so Social Media, eine andere Frequenz, das ist so logisch, aber es ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr unterschätzt.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch noch relativ frisch auf diesem Zug und auch noch nicht komplett firmengruppenweit. Also wir haben sozusagen gewisse Teilbereiche rausgenommen, um das da auch erstmal als Pilotprojekt zu testen. Und die Ergebnisse waren halt einfach wirklich mega. Das heißt, wir werden auf diesem Zug bleiben. Und um nochmal auf deine Ursprungsfrage zu kommen, warum wir auch keine Recruiting-Probleme haben. Dazu muss man natürlich auch sagen, auch wir haben Stellen, die hochspezialisierte Leute brauchen. Und die übersetzen wir natürlich jetzt auch nicht innerhalb von 2 oder 3 Wochen. Das dauert auch länger. Manchmal hat man Glück, dann geht's vielleicht ganz schnell. Manchmal dauert es aber auch länger und das ist dann aber auch in Ordnung. Also man guckt ja auch eher so aufs große Ganze. Und ich finde zum Beispiel, wenn man so über auch diesen Generationenwechsel schaut, sich diesen Generationenwechsel anschaut oder guckt sozusagen, was jetzt auch an welche Leute sich bewerben im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren. Natürlich ändert sich das. Aber ich als Unternehmerin bin ja auch sozusagen, es ist ja auch meine Aufgabe, das ist ja auch der Grund, warum ich da bin oder warum wir Unternehmer da sind. Wir sind immer dazu verpflichtet, angehalten, unser Geschäftsmodell den aktuellen Bedingungen anzupassen. Guck dir mal Corona an. Sozusagen von heute auf morgen war die Welt anders. Jeder hat irgendwelche Lösungen für sein Unternehmen gefunden. Hat irgendwie Homeoffice super schnell eingeführt, hat sozusagen für sich selbst Regelungen aufgestellt, wie nah sich die Leute kommen durften, was auch immer, damit das Leben irgendwie weitergehen kann. Und ich verstehe mal nicht, warum Unternehmer oder generell auch Unternehmen nicht in der Lage sind, das auch gesellschaftlich zu tun, weil letztendlich ist es doch nichts anders. Ja, okay, die Leute mittlerweile heutzutage ticken vielleicht anders als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren, aber das ist doch auch unsere Aufgabe zu gucken, was ist zum Beispiel, was hat der Wertewandel oder was macht der Wertewandel, wie, worauf muss man heutzutage eingehen, was sind auch die Bedürfnisse, ist für mich nichts anderes, als wenn ich jetzt irgendwie auf die Wirtschaft oder auf die Politik gucke. Auch da muss ich mein Unternehmen immer anpassen, dass alles passt. Und genauso ist das eben mit der Gesellschaft auch.
Man ist eigentlich Problemlöser. Also ich finde ja, dann.
Genau. Und wenn es dann eben die sozusagen die nachkommenden Generationen betrifft, sozusagen, das schimpfen wir auch alle immer über die Gen Z. Klar, es ist anders, aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir dieses anders auch irgendwie für uns interpretieren und mit integrieren.
Ich habe einen Kunde, der sagt immer, machen statt meckern.
Ja,
so, also. Es gibt immer andere Herausforderungen. Jetzt gerade dreht sich die Welt ja auch und da wird es auch wieder andere Herausforderungen geben und da muss man sich drauf einstellen. Und da gibt es immer Sachen, die fallen dann plötzlich leichter und schwerer und dann ist Kundengewinnung mal schwerer oder Recruiting oder das Wirtschaften, ne? Es gibt ja immer so verschiedene Punkte dabei. Ja.
Ja, aber wenn du es eben gerade nicht machst, dann ist das, finde ich, eben auch ein Todesurteil.
Das stimmt.
Für das Unternehmen, natürlich.
Wenn du jetzt zusammengefasst jemandem so die drei besten Tipps oder Learnings da geben müsstest, was würdest du da sagen in Bezug auf Marketing, Fachkräfte so in die Richtung, was würdest du da, wären so deine drei Meistertipps?
Ja, also ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man immer in die Zukunft schaut, also dass man sich nie mit dem Status quo zufrieden gibt oder abfindet, sondern dass man immer guckt, was kann ich heute schon machen, wo andere vielleicht erst in 5 oder 10 Jahren sein werden, weil einem das natürlich immer einen extremen Vorsprung gibt. Gerade auch dieses, dass man sich auf, was weiß ich, einen gesellschaftlichen Wertewandel einstellt und guckt, wie man das in seinem Unternehmen integrieren kann, das ist, finde ich, das A und O, weil das Wertvolle in den Unternehmen sind ja die Mitarbeiter. Sozusagen, wenn ich die rausklammere und nur das Unternehmen habe, dann hat das Unternehmen keine Existenz mehr. Ich kann ja jetzt auch als Unternehmer auch nur so erfolgreich sein, wie eben meine Mitarbeiter in diesem Geschäftsmodell aufgeben können und sich entfalten können. So das würde ich sagen, ist das Zweite. Und das Dritte, auf jeden Fall immer dranbleiben. Also egal, welche Widrigkeiten kommen, Lösungen finden und dranbleiben. Auch wenn andere sagen, es ist nicht machbar oder das ist total Quatsch oder das wirst du niemals schaffen. Das sollte eigentlich eher Ansporn sein, solche Aussagen weiterzumachen.
Ja, das stimmt, bin ich bei dir. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Freue ich mich über den Austausch.
Hat Spaß gemacht.
Dann, bis bald.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonnier gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat.